Die Kühlung kann für einen kurzen Moment effektiv sein. Das heißt, die Kühlung findet für ein paar Minuten, ich weiß gar nicht, 5 Minuten vielleicht, maximal 10 Minuten sein. Aber dann muss es dann auch gut gewesen sein, weil wir darüber hinaus eher einen gegenteiligen Effekt auf die Gerinnung ausüben.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten, glaube ich, eine Frau heute mit einem Faktor 10 Mangel. Und sie ist irgendwie gestürzt und hat sich den Oberschenkel angeschlagen und kam hier hinkend rein und am Oberschenkel hatte sich ein Bluterguss, so nennt es jetzt mal, gebildet. Das war zumindest ihr Gefühl gewesen, oder sie hat es auch Pferdekuss genannt. Am Anfang war es wie ein Muskelkater, sagte sie, und es war jetzt gar nicht so schlimm, aber es ist so im Laufe der Tage dann immer mehr geworden, sodass sie kaum mehr laufen konnte. Und sie hat es dann geschildert, sie hat es schon realisiert in dem Moment, als sie sich den Oberschenkel angeschlagen hat, ist irgendwie beim Sport passiert und hat dann die Pech-Regel angewandt. Pech steht für Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Und das ist ja so das, was man gängig empfiehlt, wenn man sich verletzt, ob es jetzt ein Umknicken mit dem Sprunggelenk ist oder eben ein Schlag gegen Oberschenkel. Nur da kommt ja dieses Wort Eis drin vor, also Kühlung. Und Kühlung ist ja zumindest jetzt unter Aspekt der Gerinnung nicht immer ganz gerne gesehen.
Nein, tatsächlich. Und vielleicht mache ich nochmal einen kleinen Schlenker, wie es früher gewesen ist und wo die Gerinnungsfaktoren noch nicht, ich sag mal, in Hülle und Fülle verfügbar gewesen sind. Da hatte man eben tatsächlich wenig Möglichkeiten. Da wurde eigentlich ständig gekühlt. Wenn man sich aber den Einfluss der Kühlung auf die Gerinnung anschaut, muss man verstehen, dass die Kühlung per se die Enzyme, das heißt die Gerinnungsfaktoren, werden gehemmt. Was bedeutet, den Effekt, den wir vermeintlich glauben zu haben, dass die Blutung steht mit der Kühlung, ist tatsächlich nicht korrekt. Die Kühlung kann für einen kurzen Moment effektiv sein. Das heißt, die Kühlung findet für ein paar Minuten, 5 Minuten vielleicht, maximal 10 Minuten sein. Aber dann muss es dann auch gut gewesen sein, weil wir darüber hinaus eher einen gegenteiligen Effekt auf die Gerinnung ausüben. Das heißt, die Gerinnungsfaktoren werden gehemmt und üben dann nicht mehr ihre volle Wirkung aus. Und das heißt, dauerhaft kühlen ist schlecht.
Ganz früher war es jetzt tatsächlich so gewesen, in Zeiten, in denen eben nicht so viel Blutersatzprodukte, Faktoren, was auch immer zur Verfügung standen, dass die Patienten bei Blutung oder das betroffene Gelenk, die Extremität ruhig gestellt wurde. Das heißt, sie haben eine Schiene bekommen, meist über mehrere Wochen, und dann wurde Eis draufgepackt und es wurde immer und immer wieder erneuert, weil man einfach die Hoffnung hatte, dass es nicht zu stark nachblutet. Und früher war es ja auch so im Sport gewesen, da wurde ein Eispack um den Oberschenkel gebunden und das wurde dann auch immer wieder erneuert. Und davon ist mir auch im Sport abgekommen und jetzt Gott sei Dank auch bei den anderen Patienten, sei es mit oder ohne Gerinnungsstörung. Du hast jetzt den Aspekt auf die Blutgerinnung angesprochen, aber was ja auch passiert ist, wenn du lange kühlst, und dann nimmst du dieses Eispack weg, dann möchte der Körper das ja wieder versorgen und wumms, alle Gefäße sind maximal weit. Und dann hast du eben noch mehr Blutfluss in die entsprechende Stelle. Der Gerinnungspatient hat seine vermehrte Blutung und die anderen schwellen mehr an. Das heißt, das Ziel ist, wenn wir schon eine Kühlung anwenden, ist, dass wir diese Kühlung kurz draufhalten, um so diesen abschwellenden Effekt und vielleicht auch schmerzlindernden Effekt zu nutzen. Aber wie du sagst, 5, maximal 10 Minuten und dann sollte das weg. Und teilweise ist man ja auch im Sport von diesem maximalen Kühlen weggekommen, auch wenn das Eisspray immer noch in der Hand von dem Teamarzt ist, wenn er aufs Spielfeld rennt. Aber tatsächlich nimmt man ja mehr die Verdunstung von kühlem Wasser als Kälte und hat dadurch etwas einen milderen Effekt, aber durchaus einen guten Effekt.
Ja, da erinnere ich gerne an unser Retterspitz oder auch einfach mal auch die klassischen, zwar anstrengenden, aber auch Quarkumschläge. Mhm. Ich glaube, auch diese führen ja letzten Endes zu entzündlich hemmenden Prozessen und führen zu einer Kühlung durch. Das heißt, auch die könnte man ja problemlos tatsächlich anwenden.
Ich hatte ja eben diesen schmerzlindernden Effekt von der Kühlung angesprochen, was ja durchaus ein Ziel ist. Und wenn ich an Schmerzlinderung denke als Orthopäde, habe ich immer den Rückenschmerz. Und was man im Rückenschmerz immer empfiehlt, ist Wärme. Wäre das denn eine gute Idee, um den Schmerz zu lindern?
Naja, weißt du, Wärme ist ja eigentlich ein Effekt, um die gesamten Gefäße zu erweitern. Das heißt, ich führe ja einen Effekt durch mit der Wärme, dass die Durchblutung gefördert wird. Das heißt, der entzündliche Prozess schreitet fort. Und eine schon oder vielleicht klein bestehende Entzündung, also eine Synovitis, das heißt eine Gelenkschleimhautentzündung, die da ist, würde ich damit ja nur fördern.
Und hat das einen Einfluss auf die Gerinnung, die Wärme? Bei der Kälte sagst du, die Enzyme werden nicht vernünftig gebildet.
Ja,
das heißt, die Gerinnung kann nicht richtig ablaufen.
Ja, aber auch bei der Wärme haben wir auch irgendwann mal einen negativen Effekt. Das heißt, auch da wird der Prozess ebenfalls mit gehemmt letzten Endes. Das heißt, es kommt ja auf den, wie warm ist es am Ende des Tages und wie lange führe ich das tatsächlich vor. Es ist genau das Gleiche. Also zu viel Kälte und zu viel Wärme ist einfach schlecht.
Und was noch dazu kommt, wir haben ja einen Entzündungsprozess, der da abläuft. Und wenn wir die Wärme irgendwie draufbringen, dann läuft dieser Entzündungsprozess besser ab. Das heißt, die Entzündung wird auch nochmal gefördert mit allem, was dazugehört dann bei unserer Einblutung in dem Gelenk. Das heißt, eine Mehrbildung von Gelenkschleimhaut und Neubildung von Gefäßen. Also Wärme sollten wir sicherlich definitiv bei einer akuten Gelenkblutung nicht anwenden.
Ja, und tatsächlich vermeiden an der Stelle. Ne? Aber wobei es auch ein wohliges Gefühl mit sich bringt. Ne? Oft die Muskelentspannung, die dann vermeintlich dann auch eintritt, aber danach der völlig gegenteilige Effekt für die Strukturen, die da sind eben.
Aber wenn du sagst Muskelentspannung, dann könnten wir durchaus sagen, dass wir die Wärme vielleicht peripher anwenden. Das heißt, am Gelenk selbst, nehmen wir mal das Kniegelenk, haben wir unsere Blutung, aber oben die Muskulatur tut weh, also könnten wir da ein bisschen Wärme drauf geben?
Ja, da bin ich doch der Meinung, dass das einen guten Effekt hat. Das heißt, ich kann an der einen Stelle, es ist ja ähnlich, wie wir das auch mit der Lymphdrainage im akuten Fall ja auch anwenden, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt eben Dinge, die tun dem umliegenden Gewebe eben einfach gut, dass wir das Gewebe unterstützen, tatsächlich gewisse Prozesse, dass die auch in Gang kommen.
Und trotzdem ist es so, dass man das tatsächlich selbst ausprobieren sollte, ob Wärme oder Kälte gut wirkt. Aus eigener Erfahrung, man empfiehlt immer Wärme bei Rückenschmerz. Wenn mir der Rücken wehtut, dann dusche ich immer sehr gerne eiskalt, weil es für mich tatsächlich ja einen energetischen Effekt hat. Und da geht es mir tatsächlich besser danach.
Hast du mal die Wärme ausprobiert?
Ja, das ist durchaus auch gut, aber die kalte Dusche, die bringt bei mir tatsächlich mehr. Wenn ich tagsüber dann arbeite, kann ich natürlich jetzt nicht immer kalt duschen gehen.
Oh Gott sei Dank.
Dann nutze ich dann doch eher das Wärmepflaster, falls es mal notwendig ist. Mhm. Aber wenn ich dann morgens und abends nochmal kalt dusche, das ist echt gut.
Dem schließe ich mich jetzt nicht an, weil dafür bin ich einfach viel zu nett. Ich liebe meine warme Dusche. Also ich meine, es mag sein, dass es einen schmerzlindernden Effekt haben soll, aber ich sehe davon ab.
Ja,
also ich muss dir sagen, ich möchte das nicht.
Okay, aber da bin ich ja geschult, weil ich immer ganz gerne dusche. Das hat noch viele andere positive Effekte, gerade morgens.
Okay, gut, aber damit kannst du mich jetzt nicht begeistern, auch wenn dieser Effekt gut sein soll.
Ja.
Tut mir leid, also mich kriegst du damit nicht.
Also, zusammengefasst, wir empfehlen auf keinen Fall Wärme bei akuten Blutungen.
Richtig.
Es hat Risiken, es kommt zu einer Steigerung der Entzündung, neue Gefäße werden gebildet. Das ist genau das, was wir eben nicht wollen, weil es eben die Chronifizierung von der Entzündung nochmal fördert. Das heißt, es geht vielleicht irgendwann nicht mehr weg und wir brauchen ein anderes Hilfsmittel.
Ja.
Kälte, ja, bedingt, nicht übermäßig, vielleicht eine reduzierte Kälte. Dann spreche ich nochmal diese Verdunstungskälte. Kälte an, zum Beispiel einfach einen nassen Waschlappen auf die Haut legen. Genau. Und dann verdunstet der oder die Flüssigkeit, und das hat auch einen gewissen Kälteeffekt, aber hat nicht so diese Schockwirkung, dass wir alle Gefäße zugehen und dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten die dann reaktiv aufgehen. Kennt jeder vielleicht, der mal draußen im Winter war, die Hände sind eingefroren, man kommt rein, auf einmal wumm, alles geht auf, die Hände werden rot. Genau. Und so passiert es letztendlich dann auch im Gelenk. Das wollen wir auch vermeiden.
Genau, und das, wie gesagt, beides hat Einfluss auf die Gerinnung. Mhm. Bei der einen wird die in der Kältesituation, wie du gesagt hast, die Blutungszeit wird verlängert, und wenn wir die Wärme anwenden, wird dann auf der einen Seite unsere Plättchenfunktion eingeschränkt, und auch da, glaube ich, haben wir beide Effekte auf die Gerinnung. Das heißt, man sollte genau wissen, wann und wo man es einsetzt. Wärme umliegend, Kälte nur kurzzeitig auf das Gelenk.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.